Okay, na, da wissen wir ja Bescheid, aber wo ist der Feuer im Wahlkampf? Bei den Podiumsdiskussionen kann ich den erstmal nicht erkennen, weil alle Kandidatinnen und Kandidaten ja ihre Position klar machen, aber wo ist der Streit? Dazu ist oft keine Zeit. Wir haben jetzt Zeit für Streit und ich hoffe, dass die beiden Herren sich fair und sportlich streiten. Michael Menzel, der für die Linkspartei Oberbürgermeister werden will, und Thomas Kemmerich, der für die FDP antritt, wobei ich eben nicht genau weiß, ob die Parteien so eine Rolle spielen. Bei Kemmerich kann man das nicht sehen auf den Plakaten, der Menzel ist parteilos, aber die Themen haben schon mit den Parteien zu tun. Ich freue mich, dass Sie da sind. Michael Menzel, Thomas Kemmerich, schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wie ist denn das Nervenkostüm in der beiden? Herr Kemmerich, Sie waren am Freitag, da war das Wetter auch nicht so gut, an den Ständen stehen und groß Party machen, Event. Herr Menzel muss auch häufig draußen sein. Das ist hart bei dem Wetter, oder Herr Menzel?
Wahlkampf macht Spaß. Also ich mache das jetzt seit einem Jahr und mit jedem Tag mehr ist es schöner. Ich habe viel Zuspruch und bisher hat es mir sehr gut gefallen. Aber ich bin auch froh, wenn es jetzt zu Ende ist.
Am 6. Mai sagen Sie es zu Ende. Herr Kemmerich, glauben Sie, dass es am 22. Mai zu Ende ist oder hoffen Sie auch nicht, die Wahl zu kommen?
Am 22. April war wahrscheinlich die Frage.
April natürlich, ja. Also jetzt an diesem Sonntag.
Genau,
so.
Wir bleiben da einfach sportlich und lassen den Wähler entscheiden. Und dann ist nach 90 Minuten, um das Bild weiterzutragen, Sonntagabend, 19 Uhr und irgendwas werden wir dann Bescheid wissen.
Sie sind beide irgendwie sportlich und Sie sind beide auch beides Juristen und könnten jetzt im Grunde aufeinander losgehen, aber auf eine faire Art und Weise. Haben Sie das Gefühl, Herr Kemmerich, dass wirklich Feuer, Pfeffer im Wahlkampf drin ist oder haben Sie auch das Gefühl, dass es eher so seicht vor sich hinläuft?
Also es gibt schon ein paar Themen, wo Feuer drin wäre. Nur haben wir natürlich die Formate, die oft gewählt sind, lassen kaum Platz und Zeit, sich wirklich mal über ein Thema auseinanderzusetzen. Und ich denke, wir sind schon an vielen Ecken und unter sehr unterschiedlichen Auffassungen wir dort vertreten. Aber vielleicht kommen wir heute dazu.
Ja, unbedingt. Also ich mache es heute mal ganz leicht. Ich gebe Ihnen die Themen vor. Sie können jeweils ein Thema wählen und dann geht's los. Dann können Sie sich streiten auf eine faire Art und Weise. Herr Menzel, ist Streit, politischer Streit für Sie die Grundlage der Demokratie? Kann man sich in einem Streit auch mal fetzen? Kann es da auch mal emotional werden? Oder muss es immer juristisch korrekt und so sein, dass man dem anderen nicht wehtut?
Zur Demokratie gehört auf jeden Fall, dass man sich in der Sache auseinandersetzt und das kann auch mal heftiger werden, das macht überhaupt nichts, denke ich. Nur so kommt man auch zu guten Ideen, man findet so Meinungen und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man sich auch kritisch auseinandersetzt. Und für mich ist Demokratie, dass es durchaus ganz viele Meinungen geben kann und die meisten Mehrheiten findet, die setze ich dann halt durch.
Mhm. Sie haben ein Thema gesetzt, was zumindest polarisiert. Das nehme ich an, dass Sie damit einsteigen oder haben Sie ein ganz anderes Thema? Ich lasse Ihnen mal jetzt den Vortritt. Welches Thema würden Sie für die erste Streitrunde wählen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich denke, dass wir ich einer der wenigen bin, die überhaupt ein Thema gesetzt haben. Bei den anderen kann ich das jetzt gar nicht so richtig erkennen, was sie eigentlich tatsächlich wollen. Der fahrscheinfreie ÖPNV, das ist für mich, denke ich, eines der zentralen Themen. Das sieht man überall, die Flatrate für Busse und Bahnen. Und das ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt.
Also das ist das Thema, was Sie als erstes setzen wollen. Damit steigen wir ein. Wieso soll gerade in Erfurt ein fahrscheinloser, frei verfügbarer öffentlicher Personennahverkehr her?
Also erstmal, wieso nicht? Denn ich denke, Mobilität für Bürger ist ja erstmal nicht nur eine Frage der Region. Für Erfurt wäre es ganz wichtig, dass wir hier so einen fahrscheinfreien ÖPNV einführen. Es wird dadurch Mobilität erreicht für die einzelnen Bürger und Bürgerinnen, für alle Generationen. Wir werden viel flexibler in vielen Bereichen. Wir sparen auch unterm Strich Geld für die Stadt und erzielen hierdurch auch auf jeden Fall bundesweit Wirkungen. Ich denke, das ist ein Signal, gerade bei steigenden Kosten in jeder Richtung, wenn Sie überlegen, was ein Auto kostet, was der öffentliche Nahverkehr dagegen kostet. Ich denke, das ist das wichtige Thema eigentlich schlechthin.
Jetzt haben Sie das Thema gesetzt, jetzt eröffne ich mal die Runde. Herr Kemmerich kann reagieren und Herr Menzel, mischen sich einfach ein, streiten sich ringfrei. Bitte schön.
Also ich halte das für eine Mogelpackung, denn Herr Menzel, wir haben das ja häufiger schon diskutiert auf den Podien dieser Stadt. Auf Nachfrage sagen Sie ja, dass jeder Erwachsene sich mit 15 bis 20 Euro pro Monat beteiligen muss. Insofern ist das eher eine zwangsweise Straßenbahnfahrkarte in einem Wert zwischen 180 und 240 Euro im Jahr. Und das ist lange nicht kostenlos, lange nicht kostendeckend, sondern eine große Belastung für die Bürger. Ich meine, die ÖPNV nutzen, die mögen davon profitieren, weil das preiswerter als die heutige Flatrate ist. Weil wir haben ja eine Flatrate, das heißt dann Monatskarte. Aber es gibt auch viele Leute, die aus vielerlei Gründen nicht Straßenbahn fahren können oder wollen oder das nur zu sehr ausgewählten Zeiten machen. Ich denke, wir sollten beim Verursacherprinzip bleiben. Die fahren wollen, die können das bezahlen, die können es als Monatskarte bezahlen, als Tageskarte. Sicherlich kann man über Preismodelle diskutieren, die das noch attraktiver macht, aber wie gesagt, ich halte das so, auch wie Sie es darstellen in der öffentlichen Wahrnehmung, tatsächlich für eine Mogelpackung.
Ja, was jetzt gekommen ist, habe ich schon oft gehört, überzeugt mich überhaupt nicht. Denn was hier völlig außer vor gelassen wird, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Zukunft in den nächsten 10, 20 Jahren um? Das, was jetzt hier gerade gesagt wird, ist nach meinem Dafürhalten Stagnation, Stillstand.
Aber mogeln sich doch nicht um die Antwort herum.
Meine Antwort kommt ja gleich noch, aber ja. Ich darf ja wenigstens zwei Sätze dazu sagen, was Sie jetzt gesagt haben. Von der Sache her ist es so, dass hier überhaupt gar kein Zwang ausgeübt wird. Die Bürger und Bürgerinnen werden völlig frei entscheiden, ob sie den öffentlichen Nahverkehr benutzen oder nicht.
Aber sie müssen zahlen.
Sie müssen zahlen, sie müssen auch bei anderen Dingen zahlen. Auch die FDP hat Dinge eingeführt, wo man zahlen muss. Also das ist sicherlich nichts, was dagegen spricht. Wenn man unterm Strich aber sieht, was die Bürger weniger zahlen, glaube ich, ist das das ausschlaggebende Argument. Wenn tatsächlich über 18-jährige Menschen im Monat zwischen 15 und 20 Euro dafür bezahlen, dass sie den öffentlichen Nahverkehr fahrscheinfrei in der gesamten Stadt benutzen können und wir das Bus- und Bahnsystem entsprechend ausbauen, ist das ein großer Vorteil. Und unterm Strich, wenn heute einer sagt, sie müssen bezahlen, wird man sehen, wenn man das ausdiskutiert hat, und das geschieht ja leider auf diesen ganzen Diskussionen nicht, wird er wesentlich weniger zahlen, als er das heute tut. Und auch die Autofahrer, das ist etwas, was ich auch denke, in der ganzen Diskussion viel zu kurz kommt. Die Menschen, die jetzt noch das Auto nutzen, haben ja auch gar keine Möglichkeit teilweise, wenn ich die Ortschaften anschaue, wenn ich weit weg von dem Straßenbahnanschluss bin, können ja gar nicht das Auto stehen lassen. Diese Anreize muss eine Stadt schaffen, wenn wir hier Mobilität bringen wollen. Der Herr Kemmerich, der hat da leider, denke ich, vielleicht auch einen falschen Denkansatz. Er redet immer von Zwang. Zwang hat damit überhaupt nichts zu tun.
Zwang ist natürlich, wenn jeder zahlen muss, ist Zwang und nichts anderes ist das. Und ich glaube nicht, dass jeder begeistert ist, dann bis zu 240 Euro im Jahr zu zahlen. Und Ihr Konzept bis zu Ende gedacht muss ja, ich will es jetzt etwas übertreiben, vor jedem Hausflur können wir keine Straßenbahnhaltestelle setzen.
Also nein, aber wir können.
Es gibt gewisse Lücken im Netz, lassen mich doch so weit aussprechen, die wir einfach nicht füllen können. Ich weiß, dass die EFAG jede Strecke genau misst, wie viel Zuspruch ist, wie die Auslastung der einzelnen Strecken ist. Und insofern muss ich auch immer betriebswirtschaftlich entscheiden, wenn eine Strecke eben nicht mehr zu befahren ist. Und das führt dazu, dass manche Strecken nicht befahren werden sein. Und dann ist es volkswirtschaftlich tatsächlich auch mal preiswerter, ein Taxi zu nehmen oder auch das eigene Fahrzeug. Und man muss ja eins sehen, wir haben auch Pendler, die eben aus der Stadt auspendeln müssen. Wir haben Situationen, wo es kaum zumutbar ist, eben auf ÖPNV zurückzugreifen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die kleinen Kinder dann alle von der Mutter mit der Straßenbahn zur Schule gefahren werden. Also man musste einfach auch flexibel bleiben und eben Wahlfreiheit zulassen.
Ja, Sie bringen ja gerade alle Argumente für mich letztendlich. Ja? Wenn man mal hinschaut. Ja, natürlich. Sie sagen, die Bus- und Bahnlinien sind danach ausgerichtet, wie sie genutzt werden. Ja, klar, sie werden jetzt deswegen nicht gerade bei den Bussen in ausreichendem Umfang genutzt, weil das Angebot nicht stimmt. Wenn wir einen flächendeckenden ÖPNV hätten, der tatsächlich auch in einem gewissen Takt regelmäßig fährt und ich auch dazusteigen kann, wo und wann ich will unter Umständen, dann werden Sie sehen, werden die Menschen ihr Auto stehen lassen wollen, nicht müssen, sondern wollen, weil sie einfach sagen, es ist total praktisch, den Bus zu benutzen, es ist total praktisch, die Straßenbahn zu benutzen. Wenn ich das Angebot aber nicht liefere, und darauf wollen Sie ja hinaus, Sie wollen ja sagen, fahr lieber Taxi, dann meine ich, ist das die falsche Politik für eine Stadt Erfurt, gerade vor dem Hintergrund auch steigender Kosten. Die Mobilität für junge und alte Menschen wird das ausschlaggebende Kriterium der Zukunft sein.
Sie müssen doch mal die Fragen beantworten, die ich dann aufwerfe.
Sie haben
es gibt Leute,
gestellt.
Die müssen aus der Stadt herauspendeln. Was machen wir denn mit denen?
Wir reden über
Leute,
Pendler.
Also. Bitte ausreden, es gibt Leute, die in die Stadt hineinpendeln. Dürfen die dann auch kostenfrei nutzen? Oder haben wir dann Doppelstruktur zwischen denen, die tagesweise zahlen und die anderen, die zwangsweise jahresweise zahlen?
Vielen Dank für die Frage.
Und wenn wir dann darüber nachdenken, was ich gesagt habe, man muss mit dem Taxi rausfahren, ist die berühmte Frage, wenn ich denn abends um 21.30 Uhr aus der Oper komme und dann kein Bus mehr in meine Ortslage fährt. Dafür kann ich eben nicht nur ÖPNV bevorraten, das ist volkswirtschaftlich zu teuer und unbezahlbar. Und bitte sagen Sie den Erfurtern, dass jeder 240 Euro im Jahr zu zahlen hat.
Das sage ich aber jeder Gelegenheit.
Ob er fahren will oder nicht fahren will. Nee, Sie fahren eher... Der Werbeslogan geht irgendwie anders.
Nein, mein Werbeslogan ist Flatrate. Ja? Und Flatrate heißt ja nichts anderes als einmal zahlen und immer fahren letztendlich. Ja? Aber
ohne Flatrate kann ich freiwillig kaufen.
Ihre Frage war doch letztendlich, wie soll das geschehen? Sie reden von einem Ist-Zustand. Ich rede nicht vom Ist-Zustand, sondern ich rede von dem, was kommen wird, wenn die Flatrate eingeführt wird. Dann werden die Bürger selbstverständlich auch nach der Oper, die übrigens auch querfinanziert wird durch mich und durch Sie, durch alle Erfurter Bürger, dann werden die Bürger natürlich den Bus und Bahn nutzen können, weil der Bus dann auch da ist. Jetzt ist er ja nicht da. Und das ist ja genau das Konzept, das dahinter steht, dass die Menschen freiwillig den öffentlichen Nahverkehr auch nutzen können. Wovon Sie sprechen, ist die gegenwärtige Situation. Die EWAG hat ja nichts anderes getan, als zu sagen, die zählt die Fahrer und die Teilnehmer am öffentlichen Nahverkehr. Da, wo natürlich das entsprechende Angebot nicht da ist, können die Menschen es nicht nutzen. Und wer wird schon abends um 23 Uhr an der Bushaltestelle stehen und eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde darauf warten, dass der Bus endlich kommt? Also nutzt das Auto. Taxi könnten ja die wenigsten
Sie dann fahren wir dann nachts eine Taktung in 5-Minuten-Weise. So viele Leute wird es auch da nicht geben. Es muss ja auch noch bezahlbar bleiben.
Ja, natürlich.
Wir haben da Kalkulationen auf, die volkswirtschaftlich wirklich durch nichts rechtfertigt sind. Und es muss sich alles rechnen. Und die Rechnung müssen sie aufmachen.
Also ich glaube,
die andere Sache ist, wenn sie sagen, alles ist kostenlos. Ich meine, das haben wir ja vor 22 Jahren abgebrochen, das Experiment, dass wir mal alles unter Zwang stellen und kostenlos zur Verfügung stellen. Dann wird es auch nicht wertgeschätzt. Also es muss, sicherlich kann man bei den Preiskonzepten was machen. Da will ich ja gar nicht von abgehen und 1,70 Euro für einen Fahrschein einfach mal in der Stadt zu fahren und man kann nicht wieder zurückfahren. Da kann man sicherlich andere Lösungen denken, dass man auch da Tagestickets oder anderes anbietet, was gerade für den Touristen es einfacher macht oder Leute, die es tageweise nutzen wollen.
Mhm. Frage nochmal an beide.
Darf ich kurz noch eins zum Thema kostenlos? Also ich meine, also da werden ja immer gerne
hier
die das haben Sie ja gerade gesagt, da werden ja immer die Tatsachen gerne verquert. Ich habe noch nie in keiner Diskussion von kostenlos gesprochen. Deswegen ist es auch nach meinem Dafürhalten einfach nur mal so eingeschoben, damit die Menschen draußen denken, ich rede von kostenlos. Tue ich nicht. Aber Ihre Frage zum Einpendler nochmal. Wenn wir das so umsetzen, werden die Einpendler aus vor den Grenzen von Erfurt letztendlich an den Stadtgrenzen den Park-and-Ride-System vorfinden. Das denke ich, dort sollten die Bürger und Bürgerinnen, die dort einpendeln, 1 Euro pro Tag Stellplatzgebühr bezahlen, was der EWAG zugutekommen könnte. Und die könnten dann selbstverständlich den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Die Einpendler würden dann bei 5 Arbeitstagen die Woche selbstverständlich auch die 20 Euro bezahlen, die Bürger jetzt, die in Erfurt wohnen, auch bezahlen. Übrigens, was haben wir denn von den 44.000 Einpendlern jeden Tag? Wir haben doch letztendlich hätten wir doch mehr davon, wenn wir die Einpendler dazu motivieren, letztendlich auch nach Erfurt zu ziehen. Würde für uns ein großer Gewinn sein. Also von daher reden Sie bitte nicht von kostenlos und wäre auch schön, wenn Sie das, was ich gesagt habe, auch reflektieren und dann tatsächlich auch darauf erwidern.
Welche Steuerungsfunktion kann tatsächlich Kommunalpolitik haben? Also wir sehen das in der Schweiz, Herr Kemmerich, da ist ja der ÖPNV hervorragend ausgebaut, der wird weltweit gelobt. Die Erfurter werden übrigens auch gelobt, das muss ich auch mal sagen, Herr Menzel, dass die, also wenn ich jetzt so die Wahrnehmung von außen sehe, Erfurt gar nicht so schlecht dasteht. Herr Kemmerich, welche Steuerungsfunktion kann denn Kommunalpolitik haben? Wenn Sie sagen, muss ich alles rechnen, muss sich alles über den Preis regulieren, muss auch nicht Kommunalpolitik auch Zeichen, Akzente setzen, was Verkehrspolitik, was Verkehrsberuhigung betrifft?
Natürlich muss man Rahmenbedingungen setzen, die eine Kommune attraktiver gestalten für die Menschen, die auch dort leben, die hier einpendeln, die uns besuchen kommen, die Touristen sind, gar keine Frage. Aber eins soweit muss man sagen, also wir subventionieren zurzeit den ÖPNV ja schon mit 8 Millionen Euro. Und das ist eine Stange Geld und ich denke, man soll zumindest darauf achten, dass es nicht mehr wird, auch durchaus, dass es weniger wird. Und ich denke, dass auch der Vorstand der EFAG sehr bemüht ist und auch auf einem sehr guten Weg ist, den weiter und weiter attraktiver zu gestalten mit modernen Zügen, mit barrierefreien Zugängen und auch mit Preiskonzepten, die da weiter flexibel sind. Ich meine, wir haben ja eine Reihe von Tickets, die auch vielen Menschen ermöglichen, nach Berufsbild, nach Ausbildungsgrad, auch nach Portemonnaiegrad, diesen zu nutzen und da sollte man auch weitermachen. Aber ich halte immer von diesen Luftnummern, die man da hochzieht, halte ich halt sehr wenig, weil das klingt sehr gut, aber am Ende, ob das wirklich viel besser ist, ist die Frage.
Wenn ich das ist schon mal schön, dass es gut klingt, finde ich schon mal gut, dass er das gesagt hat. Vielleicht zu der Haushaltslage.
Wir sollten beim Haushalt schon aufpassen, dass man da ehrlich bleibt.
21 Millionen nimmt die EWAG über Ticketverkauf ein. Wenn das umgesetzt wird, was ich gesagt habe, dann wird die EWAG künftig fahrscheinfrei um die 40 Millionen einnehmen können. Das heißt letztendlich unterm Strich...
20 Millionen mehr müssen die Bürger berappen. Das ist doch
20 klar. Millionen werden verteilt solidarisch auf die ganzen Erfurter und Erfurterinnen. Und letztendlich unterm Strich wird
das
jeder
Erfurt. Ja, wie eine Steuer.
Letztendlich wird jeder Erfurt. Nein, das wird eine Steuersenkung sein im Ergebnis. Eigentlich müssten sie dafür sein. Ja, weil die Erfurter.
Wenn ich 20 Millionen mehr einnehme, muss ich ja doch immer.
Schauen Sie, wenn ich heute 1,60 Euro, 1,70 Euro bei der Tankstelle bezahle, dafür, dass ich.
Ja, vielleicht muss ich da tanken,
weil
ich auspendeln muss.
Vielleicht pendeln. Es sind ungefähr 18.000 Menschen, die auspendeln. Die meisten bleiben hier innerhalb der Stadt und würden sich freuen, wenn sie künftig das Auto stehen lassen können. Da bin ich fest überzeugt. Wichtig ist aber, ohne Zwang. Ganz wichtig ist, dass der öffentliche Nahverkehr freiwillig genutzt werden muss. Und das muss ein Bürgerentscheid dazu. Das muss zum Beispiel dann Bürgerentscheid hinterher entscheiden. Das wäre natürlich etwas, worauf ich großen Wert lege.
Da sind wir genau bei dem Punkt, bei der Akzeptanz. Herr Kemmerich sagt, es muss akzeptiert sein. Haben Sie das Gefühl, Herr Menzel, Sie haben das Thema Gesetz in den Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern. Sie müssen also draußen in der Kälte stehen an den Ständen. Sie haben in vielen Runden mit Menschen auch Kontakt. Wie finden die denn diese Idee, diese Flatrate, die ja im Grunde dann doch schon eine Abgabe ist?
Ja, also erstmal muss man sagen, die Menschen, die auf mich zukommen, haben unheimlich viele Fragen. Wie soll das gehen? Das heißt, wenn man das erklärt hat, dann finden die Bürger das gut. Wir haben gestern zum Beispiel, Samstag war ja gestern, ne, eine Aktion gehabt. Wir sind mit der Straßenbahn 3 Stunden durch Erfurt gefahren und haben die Leute eingeladen, mit uns zu fahren. In der Straßenbahn die Begeisterung war riesig. Und die Menschen haben uns teilweise sogar dafür gedankt, dass wir diese Idee auf den Weg gebracht haben, weil sie nämlich sehen, dass die Mobilität wichtig ist und dass die Preise, die gegenwärtig jetzt hier als moderat dargestellt werden, gar nicht moderat sind. Wenn ich heute die Straßenbahn nutze und fahre 3 Stationen, bezahle ich 1,80 Euro in eine Richtung und zurück auch wieder 1,80 Euro. 1,80 €, da habe ich 3,60 € ausgegeben und bin insgesamt 6 Stationen gefahren. Wenn ich das jeden Tag machen müsste, gut, kann ich mir eine Monatskarte kaufen, wird Herr Kemmerich sagen, aber die Monatskarte ist ja nur ein Vehikel letztendlich. Die Monatskarte ist etwas, was nicht die Flatrate darstellt.
Und
die
was ist denn da sonst? Wenn ich eine Monatskarte kaufe, die ist natürlich teurer als Ihr Vorschlag.
Genau,
dann
die ist wesentlich teurer.
Selber entschieden, gesagt, okay, ich nutze den ÖPNV und die anderen, die nicht nutzen können oder wollen, die müssen nicht nutzen. Und dann kaufe ich mir die Monatskarte, selber.
Wenn ich mir die Monatskarte kaufe.
Ich habe eben angesagt, dass dieses tatsächlich ein fragwürdiges Konzept ist, zu sagen, ich muss 1,80 € hin und zurück bezahlen, selbst wenn ich es in einer Stunde mache. Da kann man andere Preiskonzepte fahren. Und da weiß ich auch,
kann nicht zurückfahren, wenn ich mit 1,80 €
Das mag ja sein, aber da sollten wir lieber mit der EFAG-Führung diskutieren, dass wir diese Preiskonzepte ändern, um es damit attraktiver zu machen, mehr auf die Nutzerwünsche einzugehen.
Haben Sie denn mit der EFAG mal gesprochen, Herr Menzel?
Es gab von den Linken im Vorfeld Gespräche darüber, da wurde auch darüber diskutiert, auf jeden Fall.
Also ich habe mit Frau Berg gesprochen, die denkt darüber nach.
Ja, genau, die denkt darüber nach.
Ja, ja. Haben Sie mit Frau Berg gesprochen?
Nicht ich persönlich, sondern mein Team.
Wäre aber mal ganz gut, dann hört man sich vielleicht ein besseres Bild.
Ja, aber Sie haben doch gerade selber gesagt, sie denkt darüber nach und die Grundgedanke ist ja auch, dass wir darüber nachdenken, dass wir eine solche Sache entwickeln. Und das ist ja auch der Punkt. In jeder Diskussion stellt sich jetzt zum Beispiel der Herr Kemmerich und sagt, das geht gar nicht, das geht gar nicht.
Ich glaube gar nicht, dass nichts geht.
Ja, aber eine Alternative zur Fortsetzung.
Wie soll ich mit denen diskutieren, die dafür Verantwortung tragen?
Nein, eine Alternative von einem Oberbürgermeister würde ich doch auch erwarten, dass er mehr als sagt, als nur mit 30 durchs Rathaus letztendlich. Ja, also welche Alternative
nicht
bieten
mit 30 über den Ring, Herr Menzel.
Welche Alternative bieten wir den Bürgern denn
er hat
in
schon
den nächsten
Thema
20?
Jetzt.
Ja, er will volle Fahrt.
Ja, volle Fahrt ist auch richtig. Wir sind in Fahrt gekommen und was ist Ihr Thema, Herr Kemmerich, was Sie jetzt vorgeben würden als nächste Runde?
Also uns geht es beim Verwaltungsaufbau um eine Aufgabenkritik. Ich will das kurz erläutern. Aufgabenkritik heißt einfach, dass wir uns überlegen müssen, was will, kann und muss die Stadt Erfurt denn in Zukunft, ich sage einfach mal einen Zeitraum von 5, 6, 7 Jahren, noch für die Bürger erledigen. Diese sogenannte freiwilligen, aber auch die verpflichtenden Leistungen, die man in einer Stadt zu tun ist, zu tätigen haben, nach einer solchen Aufgabenkritik, die ich auch mit dem Land durchführen muss, weil viele Aufgaben werden ja von dort übertragen, werde ich dann einen Verwaltungsaufbau festlegen können. Und da sagen wir, dass die Verwaltung teilweise noch mit Methoden arbeitet, die vor 20 Jahren vielleicht schon aktuell waren, die nicht mehr ganz zeitgemäß waren. Wir machen wenig über Internet, wir machen wenig E-Government, wir können viel mehr die Bürger von zu Hause machen lassen. Ich muss nicht mehr in ein Rathaus rennen, um meinen Pass zu beantragen. Ich muss nicht mehr eine Kfz-Zulassung im Rathaus machen, das könnte man alles online erledigen. Und insofern kann ich dann die Verwaltung verschlanken. Das geht nicht gegen die Verwaltungsmitarbeiter. Das geht einfach darum zu sagen, ich habe einen modernen Verwaltungsaufbau, der ganz anders arbeitet und dann auch mit weniger Power, Personalpower wie finanzieller Power auskommt. Denn wir haben ein Haushaltsproblem, in unseren Augen ein Ausgabenproblem. Wir sind auch jedes Jahr in Erfurt mit steigenden Ausgaben belastet gewesen. Die sind meist aber nur finanziert worden durch steigende Steuerausgaben. Wir haben Grundsteuer erhöht, wir haben Gewerbesteuer erhöht, wir haben eine Wettensteuer noch eingeführt, wir haben die Sondernutzung für Gastronomen erhöht, wir haben die Hundesteuer ausgeweitet. Also der Bürger ist immer wieder belastet worden und ich denke, da muss man jetzt endlich Einhalt gebieten. Und wenn ich das mit einer schlanken, modernen, aufgebauten Verwaltung tun kann, dann kriege ich haushalterische Spielräume, um einerseits die Belastung der Bürger oder eine weitere Belastung der Bürger zu vermeiden, vielleicht sogar zurückzufahren und aber auch Spielräume zu haben, um zu investieren. Wir wissen Straßennetz, wir müssen die Schulgebäude, Sportgebäude, da sind viele Baustellen, die noch zu bewerkstelligen sind. Dafür brauche ich finanzielle Spielräume.
Das war jetzt der Einstieg für die Runde Verwaltungsreform und vielleicht auch Personalkonzept. Da könnte man sagen, Herr Menzel, so groß würden Sie wahrscheinlich gar nicht widersprechen, würde ich mal prognostizieren, weil Ihnen geht es ja auch um eine moderne Verwaltung. Ich weiß nicht, ob die schlank sein muss. Können Sie sich damit anfreunden, was Herr Kemmerich sagt?
Erstmal bin ich überrascht, dass Herr Kemmerich mal wir sagt, weil auf seinen Plakaten steht gar nichts von wir, da steht immer Herr Kemmerich, also meint wohl wir die FDP. Ich denke nicht so wie er, ganz im Gegenteil. Also das überzeugt mich jetzt auch nicht, was ich jetzt gerade gehört habe, weil ich eigentlich inhaltlich nichts gehört habe, außer dem Führerschein, den wir vielleicht jetzt nicht mal im Fischmarkt bestellen sollen. Mir drängt sich hier die Frage auf, gerade bei dem, was er gerade gesagt hat, wie macht das eigentlich die 85-jährige Oma, die keinen Internetanschluss hat, wo geht die hin? Wo holt die sich ihre Fahrerlaubnis, wenn sie noch eine hat? Oder wo holt sie sich ihren Berechtigungsschein, wenn sie einen braucht? Also schlanke Verwaltung nur für Internetmenschen? Fragezeichen. Also die Frage würde ich jetzt mal in den Raum stellen, soll er mir mal beantworten.
Es geht ja um ein Mehr von elektronischer Verwaltung, nicht um eine Ausschließlichkeit von Verwaltung. Es gibt Bürger-Service-Büros,
ja, aber wo ist da die Einsparung?
Die haben wir heute. ja, gehen Sie doch mal in die Verwaltung, lassen Sie mal ein Kfz zu, setzen sich hin, ziehen ein Märkchen und warten darauf, dass Sie dann drankommen. Ich meine, das liegt ja gar nicht
Herr
nur an den Verwaltungsarbeitern.
Herr Kemmerich, das habe ich jetzt schon ganz oft gehört. Haben wir noch was anderes außer nur das Auto?
Wir haben noch was anderes. Wir haben eine Vielzahl von Verwaltungsakten, die gemacht werden müssen. Wir haben letztens im Haushalt beschlossen, dass wir, weil zentrales Mahnwesen zusammengeführt worden, wir die Stellen in der zentralen Kasse von 79 auf 83 erhöht haben. Ich kriege keinen Bescheid mehr persönlich unterschrieben. Das wird alles elektronisch gemacht. Da möchte ich gerne mal wissen, warum 83 Personen in der Stadtkasse sitzen. Also da muss man einfach mal hinterfragen können in einer modernen Zeit. Denn wir haben seit Herr Bausewein, Oberbürgermeister, ist den Stellenplan aufgebaut. Es sind mehr Stellen geworden. Da sind auch Stellen vom Land dazugekommen, zugegebenermaßen. Aber es sind trotzdem mehr Stellen geworden. Was andere, was sehr bedrohlich ist, wir haben mehr Leute verbeamtet. Das mag zwar im Jahre 2012 etwas weniger kosten, aber es wird am langen Ende mehr kosten. Und das haben dann unsere Kinder und Enkel dann irgendwann zu bezahlen. Wir müssen die Haushalte zukunftsfest ausstalten und das fehlt mir gerade.
Also 83 in der Stadtkasse, das hört sich ja erstmal an, als wenn die Geld beitreiben. Ich meine, letztendlich sind sie da wohl ganz offensichtlich richtig dann auch, denn auch Einnahmen brauchen wir. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist dabei eigentlich, wie soll das geschehen, was soll da passieren? Also ich denke, eine schlanke Verwaltung, erstmal müssen wir schauen, der Haushalt hat sich in den letzten Jahren um 80 Millionen, die Schulden haben sich um 80 Millionen reduziert. Das heißt
so ein riesen
Ausgabenproblem sehe ich da vielleicht gar nicht. Aber die Frage ist doch, wenn wir hier in Erfurt effektiv die Menschen bedienen wollen, und die Stadt ist ja letztendlich auch irgendwo ein Dienstleister, wir sind ja für die Menschen da, die Stadt ist doch nicht dafür da, sich selbst zu verwalten, da müssen wir den Menschen, die gerade auch immer älter werden, auch die Möglichkeit geben, die Stadt in Anspruch zu nehmen. Deswegen halte ich überhaupt nichts davon, darüber zu diskutieren, wo ich jetzt hier vielleicht mit dem Computer vielleicht noch ein paar Euro einsparen kann, weil das sind für mich jetzt keine Visionen, wie eine schlanke Verwaltung aussehen sollte.
145 Millionen Personalausgaben.
Ja, natürlich, wir haben auch entsprechende Menschen, Bürgerinnen und Bürger, die hier wohnen und das Geld auch wieder ausgeben, das vergessen sie bei ihrer Berechnung.
Ja, wir haben 145 Millionen Personalausgaben zum heutigen Zeitpunkt. Wir haben jetzt einen Abschluss von der Verdi. Ich gönne jedem einzelnen Mitarbeiter in der Verwaltung höhere Löhne, aber wir haben trotzdem den Verdi-Abschluss, der die Stadtverwaltung auf lange Sicht mit ca. 10 Millionen mehr Kosten
personal. Also heißt das für Sie entlassen jetzt? Sie wollen dann, wenn Sie Oberbürgermeister sind,
umstrukturieren.
Was heißt denn umstrukturieren? Ja, umstrukturieren heißt doch entlassen, oder nicht?
Wir haben eine demografische Kurve, die dadurch zeigt, dass wir in den nächsten Jahren einfach auf dem natürlichen Wege Leute in die Rente verabschieden werden. Und da ist die Frage, besetze ich die Stellen neu oder strukturiere ich nicht?
Und wir haben aber auch Prognosen, wonach Erfurt 210.000 Einwohner haben.
Ja, dafür brauchen wir nicht mehr verwalten. Es gibt genug Unternehmen, die haben in den letzten 20 Jahren schmerzvolle
Anpassungsprozesse. Der große Unterschied zwischen einer Stadt und einem Unternehmen ist, dass eine Stadt kein Unternehmen ist.
Warum das Geld denn höher?
Wir reden jetzt gar nicht von Steuern. Sie reden jetzt erstmal davon, wie Sie unter Umständen versuchen.
Wir reden von einem Ausgabenproblem, das
die Stadt hat. Also ich meine, wir brauchen als Stadt erstmal eine Vision auch. Wir brauchen Mitarbeiter, die motiviert sind. Wir brauchen Personalentwicklungskonzept. Das sind Fragen, die, glaube ich, jetzt die Menschen bewegen.
Reden wir mal über das Personalentwicklungskonzept. Sie, Herr Kemmerich, sitzen im Stadtrat, haben das verfolgt. Wie soll denn das Personalentwicklungskonzept aussehen? Also ich beobachte, dass dieses Auslaufen tatsächlich passiert. Wenn Menschen in Ruhestand gehen, werden tatsächlich Stellen auch abgebaut. Das kann man nachlesen und sich anschauen. Aber das Personalentwicklungskonzept liegt noch nicht auf dem Tisch. Wie stellen Sie sich das denn vor?
Also es wird seit Jahren diskutiert, liegt tatsächlich noch nicht vor. Und ich stelle das ist ja nichts Neues. Das gibt es ja in vielen anderen Bereichen, insbesondere unternehmerischen Bereichen. Da muss halt jedem Mitarbeiter eine Perspektive eröffnet werden. Für sich persönlich, für seinen Arbeitsplatz und auch für die Wirkweise seines Arbeitsplatzes und auch durchaus für Veränderungen.
Und ja, Perspektive heißt jetzt nach Ihren Worten tatsächlich eine Verschlankung, also Entlassung.
Nein,
sollen die Einsparungen erreicht werden?
Ich glaube nicht mal, dass wir entlassen müssen. Der Fachkräftemangel, den wir draußen haben, demografischer Wandel, den wir draußen haben, wird auch dazu führen, dass auch Verwaltungen und damit auch die Erfurter Verwaltung nicht mehr in beliebiger Form auf neue Mitarbeiter zurückgreifen kann, weil die Wirtschaft draußen braucht auch Leute. Insofern müssen wir uns darauf einstellen, dass wir auch hier mit weniger Leuten auskommen müssen. Und das heißt, für die Leute, die heute in der Verwaltung arbeiten, die Perspektive auszumachen, wie denn ihr Weg bis zum Altersruhestand dann zu bewerkstelligen ist. Das kann für manche nur noch 2 Jahre sein, das kann aber für andere auch noch 40 Jahre sein. Wir haben ja Gott sei Dank junge Leute in der Verwaltung.
Also Sie lachen, Herr Menzel, ja, ich habe gerade mit Interesse gehört, dass er sagt, wir brauchen weniger junge Menschen in der Verwaltung, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels.
Habe ich gar nicht gesagt.
Ja, doch, das haben Sie gesagt.
Nein, wir können ja zurückspulen.
Brauchen wir auf jeden Fall junge Menschen. Wir müssen Ausbildungsplätze anbieten, wir müssen Menschen hier die Gelegenheit geben, hier zu bleiben. Wir müssen sie qualifizieren. Wir brauchen im Rahmen eines Personalentwicklungskonzepts Aufgabenkritik. Bei dem letzten Halbzeit schon.
Wie viele Leute brauchen wir, um so eine Verwaltung effektiv zu halten?
Genau.
Da ist die Frage, brauchen wir dafür 3.000 Menschen, die einfach 25% der Haushaltsmittel binden und damit einfach uns jedes Jahr Werte an die Wand drücken.
Ich stelle mal die Gegenfrage, wie würde Erfurt heute aussehen, wenn wir dieses Personal nicht hätten? Also wir können uns jetzt darüber durchaus streiten, was wir sagen, also wollen Sie welche entlassen? Ja, Frage, nein. Aber wie würde Erfurt Erfurt aussehen, wenn wir diese Menschen nicht gehabt hätten? Und wie sieht Erfurt künftig aus, wenn wir nach Ihrem Modell vorgehen und sagen, wir streichen einfach mal 10% der Mitarbeiter?
Es geht nicht ums Streichen von Mitarbeitern, Herr Menzel.
Aber worum geht es denn? Das habe ich jetzt dann noch nicht ganz verstanden. Wo gibt es denn Einsparpotenzial? Weil Sie sagen, 3.000 sind zu viel. Was sind denn Bereiche, die, also außer diese 83 Leute im Bürgerservice, wo gibt es denn Potenzial, wo Sie sagen, das ist eine Stadt, das muss eine Stadt nicht leisten?
Sie haben, ich will mal zwei Sachen unterschieden. Sie haben da immer den Bereich, der zu den Bürgern wirkt, Bürgerservice, der nach außen wirkt. Ich sage mal, das ist das, was auf den Bürger direkt nachvollziehen kann. Und da würde ich auch nicht einsparen wollen. Das ist eine Servicequalität, die müssen wir mindestens halten, wenn nicht sogar verbessern. Aber wir haben viele Bereiche im sogenannten Mittelbau der Verwaltung. Und das ist so, die beschäftigen sich mit sich selber. Die füllen Formulare.
Was sind das für
aus.
Bereiche?
Also das finde ich jetzt, eigentlich sehr ungerechte Menschen.
Die interne Verwaltung, das hat nichts mit den Menschen zu tun.
Sagen Sie mal, was Mittelbau, das weiß nicht jeder, was Mittelbau und welche Bereiche sind denn das?
Ja, wir müssen viele Aufgaben erfüllen, um zum Beispiel gegenüber dem Land Abrechnungen zu machen, gegenüber dem Bund Abrechnungen zu machen.
Wollen wir das
nicht mehr? Viele Sozialgesetzgebungen haben viel Bürokratie, ziehen die sich hinter sich her, die jetzt der Bürger auch gar nicht sieht. Und da brauchen Sie mit Leuten innerhalb der Verwaltung reden, die haben selber ein sehr gutes Gefühl für Sachen, wo sie sagen, das ist eine Arbeit, die mir sehr viel Mühe macht, die mich davon abhält, für und mit dem Bürger zu arbeiten, die mich nur selbst oder uns nur selbst beschäftigt. Sie brauchen sich einfach nur mal von der Stadtverwaltung beschreiben zu lassen, wie die Beschaffung organisieren. Also ganz banal gesagt, wie die an Kopierpapier, an Bleistifte etc. ankommen. Das ist ein riesiger Aufwand, den man auf jeden Fall reduzieren kann. Und ich habe 20 Jahre Unternehmen beraten, die auch so Probleme hatten, die so aus der Wende rausgekommen sind. Die Verwaltung hat mit 50, 60 Leuten, die heute noch mit 10 Leuten arbeiten, die halt alles in den Kundenservice reingegeben haben. Die sagen, okay, aber diese Beschaffungsprozesse, die Verwaltungsprozesse, Rechnungen zu generieren, Rechnungseingang zu kontrollieren, das geht heute elektronisch alles viel einfacher.
Also Herr Menzel, Herr Kemmerich will Entbürokratisierung. Können Sie damit was anfangen?
Ja, er hat ja gerade erstmal davon gesprochen, dass die Mittelbasis letztendlich da sich offensichtlich nur selbst verwaltet. Und dann hat er im Weiteren aber gesagt, Sie machen Dinge, die Ihnen quasi per Gesetz vorgegeben sind, entsprechende Formulare ausfüllen. Also als Oberbürgermeister, denke ich, kann ich an Gesetzlichkeiten nichts ändern. Aber vielleicht möchte ich noch auf einen anderen Umstand
Gesetze
hinweisen.
Sind von Menschen gemacht.
Ja, aber nicht vom Oberbürgermeister der Stadt Erfurt.
Das habe ich ja gesagt.
Ja, da müssen Sie im Landtag was dafür tun. Aber ja, hier,
das
hier geht's
der Oberbürgermeister
hier,
aber auch machen.
Das heißt aber, Sie können eigentlich nicht umsetzen, was Sie jetzt hier sagen. Aber vielleicht noch die Frage, auch gerade im sozialen Bereich. Ja, wir haben hier freiwillige Leistungen, die immer größer werden. Das heißt, der Bedarf, gerade bei den Menschen in dem Jugendamt, die stehen unter einer Riesenbelastung, die Menschen dort. Die brauchen eigentlich Personal zusätzlich, um ihre Aufgaben noch durchführen zu können. Und wir reden jetzt davon, dass wir Personal abbauen wollen.
Freien Träger sind von diesem Personal.
Ich rede jetzt nicht vom freien Trägern, sondern ich rede direkt von Menschen, die auch im Jugendamt arbeiten, die wirklich Streetworker und, die viel gute Arbeit leisten, aber die immer mehr soziale Probleme auch bewerkstelligen müssen. Das heißt, die immer größere Aufgaben übernehmen müssen und die darunter auch leiden. Und da finde ich es falsch, wenn wir heute darüber sprechen, dass wir sagen, wir sparen
genau
an einer Stelle.
Wir müssen nicht an denen sparen. Das ist ja das,
aber wo wollen Sie denn sparen? Ich habe immer noch nicht rausgehört, wo Sie sparen wollen.
Das meine ich mit Bürgerservice. Die wirklich mit den Bürgern arbeiten.
Das ist eigentlich eine Pflicht. Ja.
Die mit den Bürgern wie auch immer arbeiten, wie auch immer in Kontakt sein, die müssen wir stärken, weil das sind immer die, die am letzten Ende der Kette stehen.
Es gibt die freiwilligen Aufgaben und es gibt die sogenannten Pflichtaufgaben. Ist da nicht auch ein gewisser Rahmen da, den Verwaltung machen muss?
Der Rahmen ist da, aber die Frage ist immer, wie erledige ich das? Auf was greife ich da zurück? Und es gibt genug Beispiele in anderen großen Städten Deutschlands, kleinen Städten Deutschlands, die da heute schon viel schlanker arbeiten. Also wir werden jetzt am nächsten Donnerstag noch ein Thema machen, die schlanke Verwaltung, da haben wir uns Experten hinzugeholt. Da geht es zum Beispiel auch, ist Trägervielfalt oder weniger Träger? Was macht da mehr Sinn? Was lässt sich da besser organisieren? Und ich denke, da sollte man einfach auch wirklich, das heißt Neudeutsch Benchmarking, also auf gute Erfahrungen anderer Kommunen zurückgreifen. Ich nenne mal Düsseldorf als wirklich große Stadt, auch Landeshauptstadt. Die haben 2003 den Oberbürgermeister bekommen, der hat diese Verwaltung in der Art verschlankt und Düsseldorf steht sehr gut da, ist sehr flexibel, die haben haushalterische Möglichkeiten, Spielräume, um auch die drängenden, auch sozialen Probleme wirklich zu lösen.
Düsseldorf ist einer der reichsten Städte in Deutschland mit großer Industrie,
an der Seite
kann man kaum vergleichen. Ne?
Dann werde ich eben kaum was machen, dann wird mir immer das vorgegeben, dann kann ich nur reagieren und wenig agieren.
Wir haben das Thema Verwaltung, da sagt Herr Kemmerich Verschlankung, Herr Menzel sagt, wir müssen die Aufgaben erledigen, da gibt es doch einen großen Dissens, wo aber beide sich einer Meinung sind, dass es ein Personalentwicklungskonzept braucht und dass das endlich mal auf den Tisch kommt, wäre da zumindest in der Richtung ein Konsens?
Also das Personalentwicklungskonzept, das wird seit Jahren angemahnt, das muss auf den Tisch und das ist auch, denke ich, wichtig, um erstmal sagen zu können, wo es in der Verwaltung klemmt und das würde ich mich, deswegen finde ich es auch schwierig, wenn wir uns als Oberbürgermeisterkandidaten hier heute hinsetzen und und sagen, wir wollen einsparen, wir machen das und das. Dafür fehlt uns, glaube ich, noch der Einblick und dafür wäre es auch wichtig, Personalentwicklungskonzept, Aufgabenkritik und um dann sagen zu können, und Herr Kemmerich, wenn Sie ein Unternehmen beraten, werden Sie ja auch erst sagen, wie es geht, wenn Sie im Unternehmen mal gelebt haben oder es mal von innen betrachtet haben. Jetzt sind Sie zwar Stadtrat, aber als Stadtrat, denke ich, sind Sie genauso wie alle anderen Stadträte auch mit gewissen Aufgabenbereichen beschäftigt.
Ich bin auch Bürger, ich erlebe
ja,
die Verwaltung.
Natürlich, ich bin auch Bürger, das sind wir ja alle. Aber,
Sie sagen jetzt selber inzwischen Aufgabenkritik, das ist eben wichtig. Und Sie werden immer gefragt, was wollen wir machen, wenn wir Oberbürgermeister werden? Dann werden wir eine Aufgabenkritik herbeiführen. Ja, Herr Bausewein hat uns jetzt das Personalentwicklungskonzept seit Jahren versprochen, dann zufälligerweise für kurz der Wahl versprochen. Ich meine, das halte ich eben nicht für ganz
tauglich. Das halte ich auch nicht für richtig. Da sind wir uns sogar auf einmal einig. Ja?
Okay, dann machen wir, das ist ja mal ein seltener Punkt, wo Sie sich einig sind, was ja eigentlich nicht das Ziel ist, aber in dem Fall geht es ja um Inhalte und da muss man das auch mal sagen können, dass man sich da einig ist. Personalentwicklungskonzept muss auf den Tisch und jetzt gibt es ein neues Thema, was Michael Menzel vorgibt.
Ja, das ist der Wohnraum. Bezahlbarer Wohnraum für Erfurt. Das ist ein, ich denke, sehr wichtiges Thema für Erfurt. Wir haben hier gegenwärtig zwischen 6.000 und 7.000 Wohnungen zu wenig, gerade im barrierefreien Bereich. Die Mieten explodieren. Wenn man jetzt mal Wohnungen sucht, dann wird man sehr schnell feststellen, dass hier also doch relativ hohe Preise gezahlt werden müssen, je nach Gegend natürlich. Und ich denke, dass es deswegen ganz wichtig ist, dass der Oberbürgermeister der Stadt sich künftig so verhält, dass er nicht einfach die Hände in den Schoß lässt, sondern sagt, ich mache etwas für die Stadt Erfurt und kümmere mich darum, dass bezahlbarer Wohnraum errichtet wird.
Bezahlbarer Wohnraum, das ist das Thema für die dritte Runde. Da würde ich sagen, Kemmerich, da könnten Sie sich doch eigentlich anschließen. Wo soll da der Streit entstehen?
Nee, die Analyse ist dieselbe. Das muss ich zugeben, weil das ist, nehmen wir ja alle wahr, wer eine Wohnung sucht, in welchen Bereichen auch immer, merkt, dass die Preise davon galoppiert sind, beziehungsweise es fast gar nichts gibt. Und wir sprachen schon über die Einpendler. Ich denke, viele haben den Weg nach Erfurt noch nicht wählen können oder wollen, weil es eben am Wohnraum scheitert. Die Frage ist, wie lösen wir das? Und ich glaube, da werden wir schon sehr große Unterschiede haben. Machen wir wieder eine Art VÖB-Wohnungsbau oder werden wir dann doch es so organisieren, dass wir sagen, okay, wir müssen Rahmenbedingungen setzen in und durch die Stadtverwaltung, dass die Leute ausreichend Wohnplätze zum Bauen haben, dass die Stadtverwaltung, die Bauverwaltung ausreichend lösungsorientiert arbeitet. Ich höre immer wieder von Investoren, wenn sie heute Wohnungen erschließen wollen, in welcher Couleur auch immer, dass es von der Bauverwaltung immer nur erklärt geht, was alles nicht geht und nicht, was eben möglichst schnell zum Ziel folgt. Ich meine, wir sehen das jetzt bei ein paar Großansiedlungen, da muss man sagen, da ist wirklich schnell gearbeitet worden, aber wenn dann ein kleinerer kommt und sagt, okay, ich habe hier was vor, dann haben auch schon viele ihre Vorhaben abgebrochen. Ich nenne mal auf der Magdeburger Allee, da ist auch mal ein Investor nach dem Abriss der Anlage relativ frustriert wieder abgezogen. Am wenigen Markt steht seit 15 Jahren so ein Streitobjekt, wo es nicht vorangeht und viele andere Objekte, wo man sagen kann, also da kann man mehr machen. Wir haben 6.000, 7.000 auch unsanierte Wohnungen noch in der Stadt. Also da ist noch viel zu tun und das muss schnell angepackt zu werden, wie gesagt, in der Schaffung von Rahmenbedingungen.
Sie wollen, Herr Menzel, VEB Wohnungsbaukombinat, wieso?
Ja, das ist mir auch neu, habe ich auch noch nicht von gehört. Also das war auch vor meiner Zeit, glaube ich.
Dann erklären Sie mal, was Sie wollen.
Ja, ja, das sage ich Ihnen dabei, ganz gerne. Also Magdeburger Allee, glaube ich, da ist deswegen gescheitert, weil man dort eine Spielhalle, ich glaube, war auch die falsche Idee, an der Stelle noch eine Spielhalle hinzumachen. Oben drüber wollte man vielleicht wohnen, ja, oder sowas.
Tiernahrung.
Naja gut, also mein Gedanke ist folgendes. Erstens, der Markt alleine reguliert es nicht, das sehen wir. Ja, wir haben jetzt, wenn der Markt es alleine regulieren würde, so wie es der Herr Kemmerich vielleicht vorschlägt, dann hätten wir heute nicht den Wohnraumbedarf, dann hätten wir heute nicht die hohen Mieten, die jetzt gegenwärtig explodieren. Das heißt also, die Stadt hat in den letzten Jahren nichts dafür getan, um ausreichend zu steuern. Und ich denke, das ist
die
Aufgabe.
Die Stadt ist ja auch nicht der Markt.
Die Aufgabe einer Stadt ist auch dafür, Sorge zu tragen, dass hier Wohnraumbedarf analysiert und gesteuert wird. Ich glaube, dass die KOWO genau die richtige Gesellschaft ist, um hier als Entwicklungsgesellschaft in den Markt mit einzugreifen, indem sie Projekte entwickelt und durchaus Investoren sucht, die dann auch bereit sind, gewisse Dinge zu tun. Die KOWO ist auch nach meinem Dafürhalten in der Lage, selber Projekte anzufassen in den Gebieten, wo wir gerade mal keine Investoren finden, die jetzt sagen, da möchte ich gerne investieren. Ich habe den Herrn Kemmerich jetzt noch nicht am Moskauer Platz gesehen und nicht im Ried und auch nicht im Berliner Platz. Und da sehe ich doch, dass letztendlich ein Riesenwohnungsbedarf besteht, dass die Menschen auch verunsichert sind, weil jetzt der Wohnraum wieder verkauft wird von der DKB. Also ich denke, auch der Rotornweg zum Beispiel ist etwas, wo man sagen kann, als Stadt kann ich da entwickelnd eingreifen. Ich kann die Menschen unterstützen, indem ich ihnen Hilfestellung leiste, gewisse Dinge selbst zu tun. Natürlich müssen sie auch dafür höhere Mieten zahlen unterm Strich. Ich denke, das wissen die Menschen dort auch und das haben sie auch schon selbst gesagt. Aber wenn wir als Stadt nicht entwickeln, dann müssen wir uns nicht wundern, dass es nur den privaten Investoren überlassen bleibt, an Sahnestücken zu bauen, denn nur die sind letztendlich auch lukrativ.
Der soziale Wohnungsbau, ist das nicht eine wichtige Sache für eine Stadtentwicklung, dass auch bezahlbarer Wohnraum bleibt? Oder Herr Kemmerich, sagen Sie, der Markt wird das regeln?
Nein, nein, das habe ich genau eben nicht gesagt. Sozialer Wohnungsbau ist ja eine Facette von vielen Möglichkeiten, Wohnraum zu schaffen und die Vielfältigkeit von Wohnraum schaffen, darum geht es. Und ich nenne mal eine Zahl, 1995, 96 haben wir 1000 Baugenehmigungen erteilt in Erfurt und im letzten Jahr, also in 2011, waren es nur 300. Und dass sich da ein Markt dann verdichtet, das ist vollkommen klar und da hat die Stadtverwaltung tatsächlich geschlafen. Wir haben da auf Konzepten aufgebaut, die von der sterbenden Stadt oder sinkenden Einwohnerzahlen ausgegangen ist. Man hat mal prognostiziert, dass wir nur noch 180.000 Einwohner in Erfurt hatten oder haben werden und das ist genau falsch. Und darauf hat man eben das Ausweisen von Bauland gerichtet, hat bei den Brachflächen bis sich zu sehr zurückgehalten und hat eben nicht dafür Sorge getragen, dass ausreichend Möglichkeiten für Investitionen da waren. Sozialer Wohnungsbau ist eine Facette. Aber es geht eben auch nicht nur um Luxuswohnungsbau, sondern es geht um Mehrgeschossbau. Wir haben auch Stellen abgerissen. Es gibt also genug Flächen, wo man auch Mehrfamilienhäuser bauen kann, damit nicht nur Einfamilienhäuser zustande kommen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für Studenten. Auch da gibt es Investoren, die Interesse haben. Aber die müssen halt Bauplätze haben. Die müssen einen Bauplatz haben, wo sie sagen, okay, mit dem und dem Konzept kann ich da anpacken. Da muss das.
Was wäre denn die Aufgabe der Stadt nochmal?
Ja, die muss halt mit einer Stadtentwicklungsidee. Ich würde es nicht bei der Kurve ansiedeln, weil wir sind froh, dass die Kurve überhaupt
noch existiert. Die Kurve ist doch die Gesellschaft, die sich im Wohnraum am besten auskennt. Also wenn die es nicht soll, soll das jetzt jemand in der Verwaltung machen? Wollen sie da Arbeitsplätze schaffen in der Verwaltung?
Die Frage ist, wir haben ja mit der Kurve diskutiert, eben über den Rotdornweg, ob die das auch zu betriebswirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen Kosten sanieren können. Und da wurde abgewinkt, haben die gesagt, wir würden das so teuer sanieren, dass eben ein vernünftiger Bezug nicht mehr möglich ist. Insofern würde ich zurück zur Frage sagen, okay, ich brauche auch ein Entwicklungskonzept da für Wohnraum aus der Stadtverwaltung heraus, das verschiedene Facetten beleuchtet und dann auf Investorensuche geht, auf Messen sich betreibt und insofern dafür Möglichkeiten sucht, dass die Leute herankommen und sagen, okay, ich mache hier studentisches Wohnen, ich mache barrierefreies Wohnen, ich mache familiengerechtes Wohnen, ich mache mehr Generationenkonzepte. Wir haben den Schlachthof, da gibt es seit Jahren eine Brachfläche, wo man was machen kann. Ich denke, da mangelt es nur manchmal wirklich an pfiffigen Ideen und lösungsorientiertem Arbeiten in der Verwaltung, dann kann ich da mehr machen. Und wir haben ja auch vorgeschlagen, die Wirtschaftsförderung und dazu kann man auch die Stadtentwicklung in diesen Bereichen ziehen, aus der Stadt, von der rausgelöst wird, nach dem Vorbild der Tourismus GmbH, dass man da sagt, okay, wir reichern das Personal dort mit Fachleuten an, die sich genau auf diese Fragen verstehen, die das in anderen Städten, in anderen Situationen bewiesen haben und sagen, okay, ihr entwirft uns erstens ein Konzept und zweitens habt ihr die Netzwerke, um dann Investoren und Investitionen für Wohnraum in allen Facetten für die Stadt Erfurt zu ermöglichen.
Wie klingt das für Sie, Herr Menzel?
Naja, ich denke, wir, also vielleicht von der Sache her ist es so, dass man nicht völlig trennen darf, was jetzt gemacht wird. Wir dürfen auf der einen Seite, private Investoren brauchen Anreize, damit sie investieren. Das heißt, sie müssen Rendite erzielen. Wenn sie keine Rendite erzielen, werden sie nichts tun. Eine Stadt hat mehr zu tun, als nur Rendite zu erzielen. Eine Stadt muss dafür da sein, dass die Menschen, die jetzt zum Beispiel bei Zalando arbeiten, auch einen Arbeitsplatz, eine Wohnung hier finden. Wenn ich hier 1.000, 1.200 Euro im Monat verdiene, vielleicht auch 1.400, dann muss ich unterm Strich auch bezahlbaren Wohnraum haben. Dann muss ich mit dem Bus dahin kommen können, damit ich hier auch leben kann. Sonst kann ich es mir ja gar nicht leisten, kann hier auch den Arbeitsplatz gar nicht antreten. Das bedeutet, neben den privaten Investoren, die Stadt sicherlich brauchen, die auch in den letzten Jahren sehr viel für die Stadt getan haben, das muss man überhaupt nicht in Abrede stellen, brauchen wir aber auch ein Entwicklungskonzept, das nicht gerade durch eine neue Gesellschaft, die sich erst finden müsste, geregelt wird, sondern wir müssen das dort ansiedeln, wo schon die Kompetenz ist. Wir haben einen sehr guten Geschäftsführer in der Kovo, der nach meinem Dafürhalten noch viel, viel mehr kann, wenn man ihm nur die Freiheiten geben würde, auch als eine entsprechende Entwicklungsgesellschaft oder Projekte zu entwickeln in dieser Stadt. Und ich denke, da kann die Stadt durchaus auch Angebote machen, indem sie entsprechende Flächen in der Innenstadt und in den Randbezirken der Innenstadt Flächen zur Verfügung stellt, vielleicht sogar zu moderaten Konditionen, damit dort etwas entstehen kann. Der Rotdornweg, wenn man natürlich jetzt, bleiben wir mal beim Rotdornweg, wenn man natürlich sagt, wir müssen die Häuser zu einem Höchstpreis verkaufen, der auf dem Markt erzielbar ist, dann muss ich mich hinterher nicht wundern, wenn ich natürlich sage, diese gewissen Dinge nicht gehen. Aber ich möchte mal vielleicht ein anderes Beispiel machen. Die Kovo hat jetzt letztens zwei Immobilien verkauft in Fieselbach. Ja, die sind also zu eingewertet worden. Die finden sie heute im Internet. Da liegen nochmal 200.000, 300.000 Euro Kaufpreis drauf. auf. Das heißt, also hat ein Investor jetzt diese Häuser gekauft, die man durchaus hätte entwickeln können und hat nochmal 300.000 oben draufgelegt, unsaniert, damit man den Denkmalschutz und die AFA einkassieren kann. Ich glaube, da kann die Covo selber sehr, sehr viel machen. Die hat in den letzten Jahren einen Gewinn gemacht von 400.000, 500.000 Euro, der ja in die Stadt, in die Buga fließen soll. Das heißt also, die Covo so darzustellen, die war ja mal fast pleite. Das ist auch wieder eine Geschichte, die ist alt, die ist nicht aktuell.
Nein, aber
gegenwärtig gehen wir von einer
eben nicht überfrachten.
Wir reden ja nicht von
Verantwortung für
ja,
die Stadt.
Ja, aber gegenwärtig gehen wir von einer Wohnungsbaugesellschaft aus.
Ich weiß, ob Sie schon mit Herrn Hermann gesprochen haben, ja, mit dem Geschäftsführer.
Ich war ja im Aufsichtsrat.
Ja, aber aktuell, wir müssen ja die aktuelle Situation beleuchten und nicht von vor Jahren, wo Sie mal im Aufsichtsrat waren, darüber reden, sondern wir müssen ja jetzt das Problem anpacken und lösen. Und egal, was wir diskutieren, das muss am Ende einer bezahlen.
Wenn ja, natürlich, dann darf ich der Covo das Geld aber nicht wegnehmen für die Buga, das ist ja das klar.
Ja, gut, aber das waren ja nicht wir, das waren andere.
Der Wohnungsbau ist ein Thema, was uns beschäftigen wird. Sie sagen trotzdem, es ist erstmal eine positive Entwicklung, dass die Leute hierher ziehen, dass es einen Zuzug geben wird. Und abschließend, weil, meine Herren, wir haben noch ungefähr 7 Minuten Zeit, lassen Sie uns noch mal ein paar kleinere Themen kurz anpacken. Erfurt verweist Zuzug, Leute kommen hierher. Wie kann diese Stadt lebenswert werden? Wie kann sie attraktiv bleiben? Und wie stellen Sie sich die Zukunft der Stadt vor? Jetzt sind wir wieder im Wechsel. Herr Kemmerich gibt kurz ein Thema vor. Herr Menzel kann darauf reagieren.
Vielleicht nur ganz kurz, was mir noch am Herzen liegt, ist, also ich sag da mal zu unsinniges Verwaltungshandeln. Das ist Umweltzone, das ist die 30er-Zone auf dem Ring, wo also nachts der nicht anwesende Bankmitarbeiter oder der Kinobesucher vor Lärm geschützt werden soll. Also ich denke, wir müssen eben aufpassen, dass wir Verwaltungshandeln daran ausrichten, was den Bürger wirklich nutzt. Und Sie sagten es ja mal so im Nebensatz, wie kann die Stadt attraktiv bleiben? Sie ist ja sehr attraktiv, sonst hätten wir den Zuzug nicht, den Zugang hier. Und das bringt mich einfach zurück an den Anfang. Wir müssen auch handlungsfähig bleiben. Das ist im Finanziellen wie in allen Handlungsalternativen. Da müssen wir uns halt immer wieder modern halten, modern ausrichten. Michael Schumacher ist nur deshalb 7-mal Weltmeister geworden, weil er jeden Tag danach wieder gesagt hat, wie bleibe ich fit? Auch wenn er gestern rausgeflogen ist, weil eine Mutter nicht angezogen war. Also ich denke, da müssen wir halt wirklich das Verwaltungshandeln, unser aller Handeln dran ausrichten, dass wir sagen, okay, welche Aufgabe stellt sich am nächsten Tag und sich weniger darauf zurückfallen lassen, was habe ich alles Tolles erreicht. Die Situation, die wir heute haben, wie gesagt, da gibt es viele Väter für diesen Erfolg, aber dass es morgen noch eine lebenswerte Situation bleibt, dafür tragen wir Verantwortung.
Die Sportvergleiche oder Autovergleiche, jetzt kommen bestimmt Fußballvergleiche, Herr Menzel, oder?
Nee, Michael Schumacher auf dem Ring mit 30, den fände ich auch ganz prickelnd eigentlich, wenn er da mal mit 30 langfahren würde. Und ich halte das übrigens nicht nur für so einen Gag, ja, wie Sie gerade gesagt haben, wenn ich aus dem Kino komme, dass ich da also geschont werde. Da wohnen Menschen, die werden gestört durch den Lärm. Es gibt gesetzliche Regelungen, die umgesetzt werden. Also ich denke, Tempo 30 auf dem Ring hat seine Berechtigung. Die Frage war aber, was macht es aus für die Zukunft? Und wir müssen eine Stadt, die ja schon sehr, sehr alt ist, auch so planen, dass sie in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wettbewerbsfähig ist. Und die Wettbewerbsfähigkeit erreiche ich nur dann, wenn ich hier ein Klima erzeuge, in dem die Menschen gerne wohnen, indem sie das Wohnen bezahlen können, indem sie sich bewegen können, wie sie wollen. Das heißt, den öffentlichen Nahverkehr aus meiner Sicht auch nutzen, indem sie aber auch Arbeitsplätze finden, indem wir gut bezahlte, qualifizierte Arbeitsplätze finden und indem auch die sozialen Fragen nicht zu kurz kommen. Gerade die sozialen Fragen sind ja das, was immer weggekürzt wird, wenn es gerade darum geht, wo kann ich einsparen. Und ich glaube, ein Oberbürgermeister hat eine große Verantwortung für diese Stadt und sollte das nicht auf einzelne Themen wie Tempo 30 auf den Ring beschränken.
Nun kann man sagen, die Erfurt ist schön, ist attraktiv, aber trotzdem sollte ein Oberbürgermeister in seiner Amtszeit eine Vision durchsetzen von der Stadt. Können Sie die bitte jeweils kurz umreißen, Herr Kemmerich?
Ja, jetzt kommen wir dann irgendwann zu diesen berühmten Phrasen, die da immer noch zu hinterlassen sind. Also ich denke, wenn wir auf andere Situationen schauen, in anderen großen Städten, da können wir uns genug Vorbilder holen, wo wir sagen, okay, bei der guten Situation, die wir in der Herfurt haben, wissen wir, wo wir hin müssen. Und wir haben über Investitionen in vielerlei Dinge gesprochen. Ich denke, zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass wir auch Erfurt, Weimar, Jena oder die gesamte A4 als Region mehr und mehr begreifen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Regionen in der Republik. Ich nehme das Rhein-Main-Gebiet, ich nehme ganz Bayern, ich nehme Baden-Württemberg. Wir haben das Fachkräfte-Wanderungsproblem auch. Wir haben jetzt Gott sei Dank die Situation, dass viele Leute sich nach 20 Jahren auch wieder zurückmachen in ihre Thüringer Heimat. Denen müssen wir lebenswerte Umstände bieten. Und da ist alles richtig gesagt worden. Ich muss da in vielfältiger Art und Weise investieren, auch in Arbeitsplätze investieren, die zukunftsträchtig sind, die Innovationen ermöglichen. Ich muss vielleicht noch mehr darauf achten, dass aus den Universitäten Thüringens mehr Ausgründungen möglich sind. Da ist Ilmenau auf einem guten Weg. Da kann man aber auch noch einfach mehr machen, dass die Leute, die einfach mal den Weg hier hingemacht haben und das als Studienstadt attraktiv werden, finden, dass sie dann einfach hier bleiben. Also ich denke, wie gesagt, von vielen guten Beispielen lernen. Da muss ich mich als Oberbürgermeister auf den Weg machen und mich halt umschauen, mit anderen Leuten im Gespräch bleiben. Ich denke, dann kann man eine Menge Positives für Erfurt auf den Weg bringen.
Mhm. Da können Sie sich dem anschließen, Herr Menzel.
Also ich finde, Erfurt ist sehr schön, ist aber nicht nur schön. Denn auch im Wahlkampf habe ich Gegenden von Erfurt kennengelernt, die nicht nur schön sind, sondern wo wir doch erheblichen Bedarf haben. Und ich denke, wir müssen es schaffen, auch die Menschen, die am Berliner Platz wohnen, die im Ried wohnen, am Moskauer Platz, wo das Kultur- und Freizeitzentrum wie eine Bauruine mittendrin steht, diese Menschen nicht zu vergessen, denn das sind auch Erfurter und Erfurterinnen. Und wir müssen nicht nur dafür da sein, dass der Anger schön ist und dass da Bäume gesetzt werden, sondern wir müssen etwas tun für alle Bereiche. Wir müssen die Ortschaften mit einbinden. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, den Nahverkehr so zu nutzen, dass sie ihn auch nutzen können. Ich denke, hier gibt es eine ganze Menge zu tun und ich will jetzt aber nicht alles das wiederholen, um die Hörer und Hörerinnen jetzt auch nicht zu langweilen. Aber ich glaube, ein Oberbürgermeister muss die ganze Stadt von oben sehen und muss auch die Stadt kennen und muss auch die Wege kennen, muss die Bedürfnisse der Bürger kennen und nur dann kann er auch entsprechend handeln.
Mhm. Was qualifiziert Sie jeweils persönlich, das zu tun? Herr Kemmerich, was können Sie vielleicht besser als Herr Menzel kann? Also jetzt muss man sagen, in der Stunde sportlich miteinander umgegangen, es war irgendwie fair. Was zeichnet Sie aus?
Wir sind beide Juristen. Ich habe noch BWL studiert nebenbei. Ich habe seit 20 Jahren Unternehmen beraten, auch in diesen Umstrukturierungsprozessen, die in den letzten 20 Jahren hier stattgefunden haben. Und das waren auch manchmal sehr schwierige Prozesse, wo man sagt, also Firmen, die auch heute auf einem guten Niveau waren, also zum damaligen Zeitpunkt, müssen trotzdem fit für die Zukunft bleiben. Und deshalb sind die Aufgaben, die sie stellen, also ähnlich. Erstens schwierige Situationen moderieren, auch Personalumstrukturierung, Strukturierung insgesamt vorzunehmen. Da habe ich meine gewissen Erfahrungen, die würde ich gerne einbringen als Oberbürgermeister, um zu sagen, okay, wie kann ich eine gute Situation festschreiben, verbessern und das sind die Aufgaben, die in Zukunft zu bewältigen sind.
Mhm. Herr Menzel, Sie sagen, Sie kommen in die Stichwahl, da sind Sie sich relativ sicher optimistisch. Wieso?
Also vielleicht erstmal, was kann ich besser als Herr Kemmerich, ist glaube ich nicht die ausschlaggebende Frage. Die ausschlaggebende Frage ist, was kann ich besser als der Oberbürgermeister, der gegenwärtig agiert? Und ich möchte nicht nur die Hände in den Schoß legen, ich möchte etwas tun, ich möchte gestalten, ich möchte die Themen ansprechen, über die ich gerade gesprochen habe. Letztendlich wird es die Frage sein, Sie haben gefragt, warum 6. Mai? Ich denke, die Bürger haben zur Kenntnis genommen, dass ich etwas hier tun möchte. Ich habe Themen gesetzt, ich glaube, die beschäftigen die Menschen auch und ich bin überzeugt davon, dass die Erfurter ganz und gar noch nicht wissen, wen sie am 22. April wählen. Jedenfalls bin ich mir nicht sicher, dass der Oberbürgermeister so locker da durchgeht.
Das werden wir sehen und wir werden beide Herren auch wieder hören und auch sehen. Am 22. werden wir ab 18 Uhr live senden aus dem Rathaus. Ich hoffe, Sie sind da. Das wird dann unser Streitgespräch dann fortsetzen. Da wird es spannend, weil dann die Zahlen rauskommen. Wer kommt in die Stichwahl? Schafft es einem ersten Anlauf? Glaube ich zwar nicht, aber ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine sportliche Auseinandersetzung in der politischen Streitkultur. Danke, dass Sie da waren. Dank. Dankeschön an Herrn Menzel und Herrn Kemmerich.
Ja, auf
danke.
Jeden Fall.
Tschüss. Tschüss.